ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Beat der 60er, einfache Melodien, Blues, ein bisschen Jimi Hendrix, Motown, wir haben Psychedelic Soul.
Also man kann die Füße eigentlich nicht stillhalten, es wirkt auch sehr stark körperlich, finde ich.
Mit den richtigen Duftkerzen und ist es ein super Sound.
Ich bin ja ganz froh, dass wir heute mal über Funk reden. Wir gehen ja jeden Tag ins Funkhaus.
Da hast du so recht. Gospel in bester Sonntagskleidung, der in den letzten Momenten in Schlaghosen schlüpft.
Ich bin Frank König, hallo. Bevor wir gleich über Soul und Funk mit Stand von Sly and the Family Stone sprechen, hier noch zwei Hinweise in eigener Sache. Unser Hörer Jochen hat uns über WhatsApp 06131 92 93 94 95 darauf hingewiesen, dass ich in der Folge zu Breakfast in America die beiden ersten Supertramp-Alben zu einem gemacht habe. Indelibly Stamped mit dem Tattoo ist das zweite und das Debüt heißt natürlich Supertramp, wie die Band selber. Danke für den Hinweis. Wir versuchen ja jede Mail, die uns über meilensteine@swr.de erreicht, zu lesen und gegebenenfalls auch Fragen zu beantworten, die ihr uns da stellt. Manchmal kommen die Antworten aber auch von euch und manchmal übersehe ich was. Zur Erklärung. In der Folge zu Stevie Wonders Inner Visions fragt Kollege Adrian Beritsch, ob und wenn ja, bei welcher Radiosendung im WDR in den 70er oder 80er Jahren Too High als Titelmusik oder Moderationsbett benutzt wurde. Das klingt so. Der Adrian, der hat vage Erinnerungen, kommt aber nicht drauf, was es gewesen sein könnte. Und wir haben damals tatsächlich eine Antwort bekommen. Und zwar von Thomas Leithheiser aus Belgien. Er hat früher viel WDR gehört und er hat eine Spur. Die Mail ist mir jetzt bei der Recherche zu dieser Folge erst wieder in die Hände gefallen sozusagen. Entschuldigung dafür, dass es so spät kommt. Ich habe Thomas gebeten und seine Vermutung nochmal als Sprachnachricht eben an die 06131 92 93 94 95 zu schicken. Über WhatsApp oder Signal geht das. Und das hat er getan und er hat eine spannende Spur.
Liebe Meilensteine-Redaktion, ich habe euren Podcast über Stevie Wonders Album Inner Visions gehört, bei der ja unter anderem der Frage nachgeht, in welcher deutschen Radiosendung der 1970er oder 80er Jahre der Beginn des Songs Too High regelmäßig im Hintergrund lief. Ich glaube, dass es die Dave Coleman Show oder eventuell die von Dave Coleman später moderierte Sendung Hier funkt's gewesen ist, in der Too High verwendet wurde. Beides waren Sendungen im WDR. Ich habe sie damals regelmäßig gehört und kann mich deshalb ganz gut daran erinnern. Ihr habt im Podcast Mel Sandoks Sendungen als mögliche Lösung des Rätsels diskutiert, aber ich glaube nicht, dass er es war, denn seine Sendungen waren immer sehr am musikalischen Mainstream orientiert. Aber Dave Coleman hat immer viel Funk- und Soulmusik in seinen Sendungen gespielt und dazu passte die Verwendung von Stevie Wonders Song natürlich hervorragend. Beweise habe ich nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich mich da korrekt erinnere.
Danke, Thomas. Und Adrian ist natürlich der Spur sofort gefolgt und das sind seine bisherigen Rechercheergebnisse.
Also wir können ja innerhalb der gesamten ARD in Archive reingucken und da habe ich tatsächlich beim WDR alte Sendungen von Dave Coleman gefunden, jede Menge sogar. Seine Stimme, die klang übrigens so.
So, das war Kite mit Freefall.
Und die Musik, die er da drunter legt, da bin ich bei 5 Sterne Deluxe. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Das ist aber das Original hier, nämlich Otis Redding mit Hard to Handle.
Okay, Zeit für einen Blick in die Hörerpost.
Und da merkt man, Coleman, der hat damals Musikbetten benutzt, die aus der Soul-Ecke kamen. Wir sind vielleicht auf der richtigen Spur. Too High von Stevie Wonder habe ich beim ersten Querhören nicht gefunden. Was aber nichts heißen muss, die Sendung von ihm, die ging ja über viele, viele Jahre hinweg.
Danke, Adrian. Wir bleiben dran. Und lieber Dave Coleman, falls du uns zuhörst, war Too High von Stevie Wonder bei dir mal Unterlegemusik oder Show-Opener in deiner Show? Vielleicht rufen wir Dave auch einfach mal an. So viel dazu. Und wir bleiben in den Genres Soul, Funk, R&B. Jetzt geht's um nichts Geringeres als die Erfindung des Funk. Zumindest wenn man die Slap-Technik am Bass als Indikator für Funk nimmt. Stand von Sly and the Family Stone. Das Album wird um die Veröffentlichung dieser Folge herum 55 Jahre alt. 1969 ist rausgekommen. Es kursieren verschiedene Daten. Damals gab es noch keine weltweit parallelen Veröffentlichungen. Es wird der 3. Mai genannt, aber auch der 3. März oder auch der April 69. Wie auch immer, wir feiern dieses Album jetzt. Wir feiern Soul, Funk und die Keimzelle des Hip-Hop. Und hier ist der größte Hit des Albums. Everyday People.
I am everyday people.
Und klar, 1969, das war auch die Zeit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Sly and the Family Stone hatten auch da eine klar antirassistische Haltung und was nicht zuletzt in der Bandbesetzung deutlich geworden ist, aber eben auch in ihrer unmissverständlichen musikalischen Botschaft. Hier bei Don't Call Me Nigger Whitey.
Don't call me nigger.
Der Musikjournalist Peter Shapiro schreibt in Uncut, zu einer Zeit, als die Bürgerrechtskoalition auseinanderbrach, als Flower Power zum bewaffneten Kampf mutierte, klammerte sich die Stone Family verzweifelt an den Glauben, dass man es schaffen kann, wenn man es nur versucht. You can make it if you try, so heißt auch der letzte Track des Albums.
You can make it if you try.
So, jetzt versuchen auch wir es mal zusammen zu schaffen. Aus der SWR1 Musikredaktion begrüße ich Nina Wasmund und Stefan Fahrig. Hallo, ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Nina, 1969, was war los damals in der Welt, in der Musik und bei Sly and the Family Stone?
1969 war sehr viel los. Ich war ja noch nicht da, aber was ich so gehört habe, gab es sehr viele erste Male für die Menschheit in dem Jahr. Vor allem in erster Linie die Mondlandung natürlich, Neil Armstrong als erster Mensch auf dem Mond. Aber zum Beispiel gab es auch den Film Easy Rider, der hat Generationen von Motorradfahrern bis heute ja geprägt, die gerne einen Trip quer durch die USA mal unternehmen würden. Und in der Musikwelt gab es natürlich auch Meilensteine, also die Beatles haben ihr legendäres Album Abbey Road veröffentlicht. Außerdem hat sich die Band Supertramp gegründet und Led Zeppelin haben ihr Debütalbum rausgebracht. Und auch sehr wichtig für das Album Stand, das wir heute besprechen, ist die Tatsache, dass der Vietnamkrieg immer noch tobt und auch der Kampf gegen die Rassendiskriminierung in den USA aufkocht weiterhin. Also Martin Luther King zum Beispiel wird ja 1968 ermordet. Das ist also noch sehr frisch. Und das legendäre Festival Woodstock findet da auch statt und da spielen vor 400.000 Menschen so große Musiker wie Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who und eben auch Sly and the Family Stone.
Nina, was war jetzt bei der Band selber los zu der Zeit? Also Woodstock hast du schon genannt, sind sie aufgetreten? Wie ist die Vorgeschichte des Albums?
Also bei der Band war eigentlich noch gar nicht so viel los bis zu diesem Album. Die wurde ja erst 1966 von Sly Stone an der Westküste in San Francisco gegründet. Die ist sozusagen aus zwei Bands hervorgegangen, Sly and the Stoners und sein Bruder Freddie Stone hatte die Band Freddie and the Stone Souls. Und dann haben sie noch Cynthia Robinson dazugenommen an der Trompete und außerdem am Saxophon Jerry Martini und sein Cousin Greg Errico am Schlagzeug. Die beiden waren weiß, die letzten, die ich jetzt genannt habe. Und dann kam noch Bassist Larry Graham dazu, über den wir noch sprechen werden ausführlich. Und ein Jahr später noch die Schwester von den Stone-Brüdern, und zwar Rosie Stone am Klavier. Und außerdem im Background auch noch Wet Stone im Background-Gesang. Also man kann sagen, es war wirklich eine familiäre Angelegenheit, diese Band. Und ja, da hört man schon raus, dass es das Besondere an der Band war, dass sie eben gemischt war, sowohl geschlechtermäßig gemischt, also Männer und Frauen, als auch schwarze und weiße Menschen in einer Band gespielt haben. Und das war eben was ganz Neues. Es war sozusagen revolutionär. Und passend dazu hieß ihr erstes Album, das 67 rausgekommen ist, A Whole New Thing. Es hat sich aber nicht gut verkauft, obwohl sie eigentlich wirklich große Namen wie Miles Davis und Tony Bennett im Rücken hatten, die sie quasi promotet haben. Ja, war die Musik irgendwie noch zu sperrig? Es wurde ihnen geraten, die ein bisschen zu vereinfachen, mehr auf Hooks zu achten. Und 68 haben sie dann den Flower Power Song Dance to the Music veröffentlicht. Es war auch ein Top-10-Hit. Mhm. Aber der Durchbruch klappt dann erst mit der ersten Single Everyday People von dem Album Stand, das wir jetzt besprechen.
Wie war die Aufnahmesituation damals, die Produktion des Albums?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass Sly Stone quasi der Kopf wirklich dieser Gruppe war und sehr ehrgeizig und bossy auch auf eine Art bei den Aufnahmen gewirkt hat. Also er wollte halt wirklich endlich in den Mainstream der Popmusik kommen und der breiten Masse bekannt werden, auch irgendwie Kohle verdienen. Und als die Aufnahmen in den Pacific High Studios in San Francisco begonnen haben, soll er die Band in ähnlich autoritärer Art gedrillt haben, wie wir das von James Brown wissen mit seinen Famous Flames. Und er hat halt das ganze Album geschrieben, arrangiert, produziert, war Leadsänger, Multiinstrumentalist und auch sehr genau. Also der Fotograf der Band, Stephen Paley, der hat sich daran erinnert, wie organisiert und pedantisch mitunter Sly Stone während der Arbeit am Album war. Der hat sich zum Beispiel ständig auf so ein musiktheoretisches Lehrbuch gestützt, in das er immer wieder auch reingeschaut hat. A Walter Pistons Orchestration Lehrbuch. Da geht es wirklich so um Instrumentierung, Primär- und Sekundärmelodien. Wie führt man die Stimmen? Es geht um Akkorde, kontrapunktische Techniken. Und da hat er viel reingeschaut und immer geguckt, wie kann ich es noch verbessern? Und er hatte halt auch diesen sehr breiten Musikgeschmack, weil er ja als DJ auch aufgelegt hatte in der Szene in San Francisco. Und da hat er auch weiße Musik wie Stones und die Beatles aufgelegt. Und aber dieses pedantische Genaue, kann man an der Stelle schon sagen, steht ziemlich im Gegensatz dazu, was man später von ihm weiß, wie er so gearbeitet hat, nämlich dass er eher sehr unzuverlässig wurde. Werden wir wahrscheinlich später nochmal genauer drauf eingehen, auch warum, weil er ja eben kokainabhängig wurde innerhalb von einem Jahr nach dem Erfolg dieser Platte.
Stefan, warum ist Stan für dich ein Meilenstein?
Also ich dachte ja, wir reden mal vorneweg hier über das Album einer glücklichen musikalischen Patchwork-Familie. Das Bild, das ich hier bekomme, ist ja eher ein egomanischer Despot.
Ja.
Aber wir werden,
vielleicht
glaub,
stimmt beides irgendwie.
Wir werden dieses Bild, glaube ich, genau beleuchten können. Ja, es gab einen großen Musikkritiker aus San Francisco, der hat es sehr radikal mal benannt, warum dieses Album so wichtig ist. Und zwar sagte er, da ist die Musik vor Sly and the Family Stone und da ist die Musik nach Sly and the Family Stone. Was diesem Werk natürlich einen so starken Wert gibt, einen Mittelpunkt. Das heißt, alles, was vorher war, ob Jimi Hendrix, ob Jazz, ob Blues, ob alles, wird so klein in dieser Kritik. Dem kann ich mich auch überhaupt nicht anschließen. Also ich kann es nicht so radikal darstellen. Ja. Er kommt aus der Bay Area, aus dieser Kritiker. Und vielleicht war er auch ein bisschen stolz drauf, dass dieses Album bei ihm in San Francisco entstanden ist. Da muss man vielleicht auch mal ein paar Abstriche machen. Ich finde aber auf jeden Fall, Sly hat mit dem Album es geschafft, die Musik, ich sage jetzt mal noch die schwarze Musik, ein wirkliches Stück nach vorne zu bringen. Sly war wie ein Katalysator wie für einen neuen Sound aus Musikstil. Und insofern stimmt das schon, es gab die Musik vor Sly, die Sly aufgesaugt hat, die er genau kannte, die er versucht hat, in seinem neuen Sound zu vermischen. Und daraus gab es natürlich, jetzt hat er recht, jetzt gebe ich mir noch recht, natürlich gab es die Musik nach Sly, das war dieser neue Sound, den Sly eben durch diese Verschmelzung erzeugt hatte.
Ich merke schon, du arbeitest dich langsam rein.
Und, ja, natürlich. Und was wir hören werden, das ist eben dieser Mix aus Pop, aus Beat der 60er, das ist drin. Wir haben einfache Melodien, wir haben den Blues, wir haben ein bisschen Jimi Hendrix, wir haben Motown, wir haben Soul, wir haben Psychedelic Soul. Das sind so die Haupteinflüsse, die wir auf diesem Album hören werden, die aber auf seine ganz eigene Art zu einem Sound kreiert. Ich bin fast versucht zu sagen, dass Sly der Zappa der schwarzen Musik war. Also wir werden nachher Sachen hören, die sind so einmalig, auch vom Hörerlebnis her, wie er die Chöre setzt, ob das jetzt sein Theoriebuch war, von dem ich jetzt nicht ganz so viel glaube, dass er da als ehemaliger DJ jetzt plötzlich Musikgelehrter war und Bläsersätze setzen konnte. Aber das sei dahingestellt. Es ist diese ganz besondere Melange, nein, das ist zu eine ganz besondere Mischung, die er da herstellt. Und das gerade in der Zeit, das darf man auch nicht vergessen, du hast es erwähnt am Anfang, wo eigentlich Musik getrennt werden soll. Wir haben weiße Radiostationen, wir haben schwarze Radiostationen. Ja. Eigentlich findet eine Riesentrennung statt im musikalischen Markt und Sly tut gerade das Gegenteil. Ja. Er versucht, diese Trennung eben aufzuheben. Und dabei legt er neben James Brown, muss man ja ehrlicherweise sagen, ich erinnere da an Cold Sweat, die Grundlage für ein neues Musikgenre, nämlich den Funk. Mhm. Das ist unumstritten. Also Rhythmus, betonte Musik, tanzbar, mit afroamerikanischer Identität, aber in Slys Version öffnet sie darüber hinaus kulturelle Schranken und das gelingt ihm vor allen Dingen über seine Texte, in denen geht es um Gemeinsamkeit, es geht um Toleranz, es geht um Antirassismus. Er verfolgt die Vision von friedlicher Integration. Mhm. Das war ja in der schwarzen Community die zwei Positionen, die wir hatten. Ein Malcolm X, der deutlich sagt, wir müssen uns separieren als schwarze Community und die andere Community, die gesagt hat, nein, wir wollen uns integrieren. Was für die anderen aber nicht denkbar war. Und Sly ist da der Vermittler. Mhm. Er ist deutlich, wie gesagt, in der afroamerikanischen Kultur weiter verwurzelt, aber er versucht, die Türen zu öffnen, er versucht, das einfach auch miteinander zu verbinden. Und das tut er natürlich auch durch die Band. In dieser Band gibt es unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Hautfarben, es ist durchmischt. Jeder darf seine besondere Rolle einnehmen, aus der sich dann aber ein ganz besonderes Ganzes ergibt. Also jeder ist Individuum in der Band, aber es fügt sich zu diesem Ganzen, weil jeder in der Band darf tun, was er will. Er darf Instrument spielen, fast jeder darf singen. Es ist eine richtige Kommune. Ja. Also eine musikalische Kommune, kann man sagen. Und dann natürlich Sly im Vordergrund. Er ist bunt. Er hat den Afro, goldene Ketten, nackte Brust, Hemd verknotet, buchtige Goldketten, Sonnenbrille, lila Gläser. Also das ist bunt, das ist schrill wie die ganze Band. Auch in der Band haben wir auch afroamerikanische Musikerinnen mit blonden Perücken. Also diese Art des Darstellens ist wirklich neu in der Zeit, dieses Multikulti-Gedanke. Und damit hat er quasi die Patchwork-Familie erfunden, obwohl es diesen Begriff noch gar nicht gab.
Es klingt so ein bisschen nach Anarchie mit einem starken Anarchen.
Ja, das werden wir noch rausarbeiten müssen. Wie es war.
Manche sagen ja auch ganz böse, er sah zum Teil aus wie ein schlimmer Zuhälter. Also so sehr verrückt. So weit würde ich nicht gehen. Ich fand seine Outfits cool, aber...
Ja, alle in der Band sahen schräg aus. Aber ich möchte noch einfach mal abschließen, dass Sly and the Family Stone sind ein utopisches Experiment der Popmusik gewesen. Und die Band entsteht aus so einem kulturellen Chaos heraus, der End-60er, spiegelt dieses Chaos dann wieder im Prinzip und schafft dadurch, möchte ich sagen, was Positives. In ihren Texten, in der Musik, in ihrer ganzen Darstellung, wie sie als Konstrukt Sly and the Family Stone da ist. Und außerdem, und da bin ich ganz der Meinung von Herrn Nina, ist Sly zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere einfach der coolste, den man haben kann. Fertig.
Den SWR1 Meilensteine Podcast, den gibt es natürlich in der ARD Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Und hier steigen wir gleich mal ein mit dem Opener. Der Titelsong ist Stand.
There's a cross for you to bear, things to go through if you're going anywhere. Stand for the things you know alright.
Stand, Sly and the Family Stone und ihre Botschaft, standhaft zu bleiben. Passt in die Zeit und wenn man auch Stand kein Konzeptalbum im engeren Sinne nennen sollte, es hat eine klare Botschaft und die wird im Titeltrack hier schon ganz klar gemacht, Nina.
Ja, es ist eine richtige Hymne auf die Freiheit, kann man sagen. Die ganze Band zeigt direkt am Anfang sozusagen, dass die Musik auf diesem Album hochgradig politisch ist. Eigentlich war es ja so, dass Soul und R&B soziale und politische Fragen bis dahin eher außen vor gelassen hat. Aber hier sagt er ganz klar, stand, also steh auf, lass dich nicht unterkriegen. Er appelliert an die Hörer und Hörerinnen, für sich selbst einzustehen, aber auch für die Gemeinschaft, in der man lebt und für alles, woran man glaubt und sich durchzusetzen. Und das ist eben in dieser Zeit, in der die Rassentrennung noch alltäglich war in den USA, in den 60ern, vor allem in den Südstaaten, Sly Stone kommt ja auch aus Texas, ist das eben revolutionär. Man kann es auch sehen, zum Beispiel in einem Interview in der Dick Cavett Show 1970, mit welcher, ja, man muss fast schon sagen, Feindlichkeit er da interviewt wird. Da werden wirklich seine Klamotten kommentiert und er wird so ein bisschen behandelt, als wäre er irgendwie ein Idiot, aber er kontert sehr witzig und lässt sich da nicht verunsichern. Und diese Botschaft, die steckt gleich in dem Song schon drin. Es ist für mich aber auch eine Hymne auf die Freiheit des Denkens allgemein, weil er singt ja ganz klar, don't you know that you are free? Also weißt du nicht, dass du frei bist? Well, at least in your mind if you want to be. Also naja, zumindest in deinem Kopf, wenn du das willst. Und also sozusagen niemand kann einem vorschreiben, wie man denken möchte und auch was man sich als Ziel setzt. Also für mich persönlich ist es auch so eine Art Motivationssong und auch ein Song über Manifestieren, lange bevor es Meditation und Manifestieren auf Instagram als Trend gab. Weil er singt ja auch, alles was du dir vornimmst, kannst du erreichen. Also all the things you want are real. Und motiviert irgendwie auch so total, die Dinge anzupacken und seine Pläne umzusetzen, egal um was es geht. Und musikalisch fällt direkt auf, finde ich, dass es auch eine neue, irgendwie raue Mischung ist aus Funk. Also diesen Riff, den wir da im Bass haben, und die Bläser, die sind sehr funkig, aber wir haben eben im Gesang vor allem sehr viel Soul und Gospel. Der Anfang ist ja vor allem sehr mitreißend. Erstmal dieser lange Drumroll und dann bricht es rein. Und der Gesang ist auch ein totaler Ohrwurm, also man kann den richtig mitsingen. Und man hat aber auch direkt diese große Botschaft in einem Disco-Tanzstimmungssong verpackt. Also man kann die Füße eigentlich nicht stillhalten. Es wirkt auch sehr stark körperlich, finde ich. Man will eigentlich wirklich mittanzen. Und da sieht man schon, dass er halt die Musik, also das Afroamerikanische, auch von dem Gesang eher mit einem sehr geraden, weißen Beat, wir haben hier einen Achtelbass, der klingt schon auch gerade, dass er das so vereint. Und er hat da aber ein bisschen dran gefeilt. Also er hat erstmal eine erste Version von Stand in einem Club in San Francisco gespielt. Ich habe ja schon gesagt, er war auch DJ, hat aufgelegt. Und der Song lief aber in dem Club nicht so richtig gut. Also er kam nicht so an, wie er das gehofft hatte. Und daraufhin ging Sly Stone zurück ins Studio und hat den letzten Teil von dem Song, die letzten 49 Sekunden, neu aufgenommen. Also dieser sehr gospelige Teil, der so aufgewühlt und sehr voll auch klingt, in dem sich so die ganze Energie, finde ich, auch irgendwie in so einem Finale entlädt. Und wie ich am Anfang gesagt habe, er war schon sehr autoritär. Das war auch in dem Fall so. Er hat diese Entscheidung getroffen, ich will das neu aufnehmen. Und bei diesem neu aufgenommenen Ende, da hatte aber der größte Teil der Family Stone eigentlich keine Zeit. Und die waren für die Session so spontan einfach nicht da und standen nicht zur Verfügung. Und Sly Stone hat einfach gesagt, gut, dann nehme ich den letzten Teil halt mit Studiomusikern auf. Dann ist es halt so. Und auch wenn eigentlich auf der Platte in den Credits ausdrücklich steht, keine anderen Musiker als die Gruppenmitglieder waren beteiligt, also no other musicians are used, waren doch mehrere Studiomusiker letztlich zu hören. Ja, aber es hat sich ja in dem Sinne sehr gelohnt. Das konnte man ja in Woodstock auch im August 69 dann erleben. Und sie haben da ihr Konzert beim Festival beendet mit, so um 4.15 Uhr morgens am zweiten Tag.
Manchmal frage ich mich bei den ganzen Geschichten zu Woodstock, die wir erzählen, ob irgendjemand tagsüber gespielt hat.
Stimmt,
ich war mitten in der Nacht, haben schon geschlafen. Egal,
also bei Santana war es hell.
Ja, stimmt, da war es hell und er hat eine Schlange gewirkt. War jedenfalls, hat er mal erzählt, dass er gar nicht Gitarre gespielt hätte in seiner Fantasie, in seiner berauschten. Ja.
Ja, hier war angeblich auch der Großteil der meisten müden Menschen noch wach und hat mitgefeiert. Das kann man sich ja in der Doku auch nochmal anschauen. Gilt auf jeden Fall der Auftritt ja von ihnen da auf dem Festival als Höhepunkt. Und der Song Stan steht auch auf der Rolling Stone Liste auf Platz 241 von den 500 größten Songs aller Zeiten. Wurde 2015 auch in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Und es gibt auch unfassbar viele Coverversionen von Stan, zum Beispiel die Jackson 5 haben den Song gecovert und haben den auch auf ihrer ersten und zweiten Tournee als Eröffnungssong gespielt. Mhm.
Und ich bin ja ganz froh, dass wir heute mal über Funk reden. Wir gehen ja jeden Tag ins Funkhaus.
Da hast du so recht.
der musste jetzt aber mal platziert
werden. Der musste endlich mal raus.
Ich würde gerne ganz kurz diese Dick Cavett Show nochmal einklinken, weil ich mir das auch nochmal angeguckt hatte, als Nina das erwähnt hat. Ich bin da etwas anderer Meinung. Also es ist für mich so ein typischer Sly Stone Auftritt. Ich halte ihn für stark unter Drogen. Er redet sehr, sehr wirres Zeug. Und Dick Cavett hat, glaube ich, nicht die Absicht, ihn dort vorzuführen. Aber er hat überhaupt weiß überhaupt nicht, was er mit ihm anfangen soll. Mhm. Und insofern bin ich mir da nicht ganz sicher, ob das ein Ausdruck hier von rassistischer Behandlung ist in der Dick Cavett Show, weil ich glaube eher, dass Dick Cavett, der ja auch schon andere Musiker derzeit viele Musiker in seiner Show hat, da mit ihm nichts anzufangen weiß. Also ich konnte auch mit Sly da nichts anfangen, der da ultra cool in seiner ultra vor sich hin murmelt. Und das wollte ich nur mal sagen, weil wenn jemand sich das mal anguckt, oder guckt es euch an, einfach
Wir können es ja verlinken, ne, in unseren Shownotes.
Aber ich finde es jetzt nicht so harsch, wie Nina es dargestellt hat.
Nee, also, ich empfinde die ganze Haltung einfach auch unabhängig davon, was genau Dick Cavett sagt, ist einfach die Haltung, die Ansprache ist schon, er nimmt ihn ja, wie du sagst, er kann mit ihm nichts anfangen, er will aber auch gefühlt irgendwie nicht so. Also ist mein Eindruck, aber gut.
Schaut es euch an, wir verlinken es in unseren Shownotes zuverlässig auf swr1.de. Und wir sind ja hier nicht bei zwei Stühle,
eine Meinung. Nein. Aber ich möchte noch, bevor wir weitergehen zum nächsten Song, habe ich kurz vor Start unseres Podcasts noch ein Zitat gefunden über diesen Song, das ich unbedingt loswerden will, weil ich habe lange überlegt, wie kann man es beschreiben, und Nina hat es wunderbar dargestellt, was in diesem Song passiert, und dann habe ich den Musikkritiker Jess Harbel gefunden und den möchte ich gerne zitieren, wie er Stand sieht. Yeah. Der Titelsong ist Gospel in bester Sonntagskleidung, der in den letzten Momenten in Schlaghosen schlüpft. Und das finde ich
herrlich.
Trifft es wunderbar.
Das stimmt. Wo wir gerade bei lustigen Phrasen sind, hier kommt eine der lustigsten Phrasen der Popmusik. Nachgeborene glauben ja oft, dass es so klingt, wenn Dinosaurier laufen oder wenn man läuft wie ein Dinosaurier. So nehme ich. Like a boom boom. Walk the Dinosaur, 1987 ein Hit für Wars Not Wars. Boom boom, akalaka, laka, boom boom. Das Original dieses dinosaurierartigen Gehgeräuschs kommt aber gar nicht von Wars Not Wars, sondern von Sly and the Family Stone. Hier kommt I Want to Take You Higher. Es gruft schon wie die Sau. Es ist
der Dinosaurier. Da geht er.
Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher im Original. Und Boom Boom, Acker Lacker Lacker Boom kommt davor. Stefan,
oder so ähnlich.
So oder so ähnlich. Stefan, der Song hat keine gesellschaftspolitische Botschaft. Wer hätte das gedacht? Hier geht's um die Musik, die uns high macht. Vielleicht waren da auch andere Dinge im Spiel damals. Wir hatten es ja schon davon. Und der Song beginnt ja mit einem ikonischen Gitarrenriff.
Ja, ikonisch. Du weißt, ich bin nicht so der Mann der großen
Hypes. Der Superlative.
Aber es ist ein bemerkenswertes Intro, weil es wir sind hier wirklich in sehr energetisch, sehr auch dichten Song landen wir. Also eine richtige Tanznummer ist das. Das geht. War auch der Opener, weil wir Woodstock hatten, der Opener, bei dem wohl ursprünglich gar nicht mehr so viele morgens um 4 Uhr da waren und laut Aussagen von Zeitzeugen die Leute dann aus den Zelten kamen, als der Sound dann von der Bühne kam.
Glück gehabt, hatte damals, habe ich mir sagen lassen.
Oder eine Plane oder unter einer Decke, unter einem Mantel,
oder einer Schlammschicht,
wo auch immer sie dann herkamen. Aber der Song hat wohl dafür gesorgt und hat dann Woodstock auch zu diesen fantastischen Reaktionen im Publikum geführt. Das muss dann am Ende eine einzige Partygemeinde gewesen sein morgens. Und der Anfang ist sehr rockig, finde ich. Sehr Blues-Rock orientiert. Yeah. Du hast ein klassisches Gitarren-Intro, das sehr bluesy ist. Es wird gedoppelt von dem Bass, wir werden nachher natürlich noch auf Larry Graham eingehen, der hier auch eine Technik benutzt, die nicht so oft vorkommt im Soul. Das ist nämlich ein Distortion, also ein verzerrter Bass. Aha,
das gibt Fassbass.
Fassbass, ja. Das gibt dem Ganzen auch dieses, der Bass pumpt ja so durch. Und das verzerrt, gibt natürlich ein sehr rockiges Fundament unten drunter. Und Bluesharp. Also da sind wir ja wirklich bei einem sehr traditionellen Instrument der schwarzen Musik, beim Blues. Auch da scheut sich Sly nicht, die einzusetzen als Instrument. Und er gibt ihm dadurch eine ganz bestimmte Richtung, ein ganz bestimmtes musikalisches Label einfach. Ja. Das er dann aber wieder auflöst, weil es natürlich sehr gospelig wird, weil er auch eine Technik verwendet. Der Gesang wird aufgeteilt auf drei Sänger, auch im Stereobild. Also diese Platte muss man sich einfach auch mal unterm Kopfhörer anhören. Das ist auch nicht normal. Da ist das Schlagzeug irgendwo rechts und der eine Sänger links und die Orgel in der Mitte und links und rechts und alles fliegt mir im Stereobild um die Ohren. Das ist auch schon ein fantastisches Chaos, was die da produziert haben, muss man sagen. Nur mal am Rande erwähnt. Und das gibt so ein Fundament, dass er, wie gesagt, nachher dann auch wieder mit Gospel und diesem Tanzaufforderung, I want to take you higher, ist natürlich, es könnte eine Aufforderung natürlich für Drogenkonsum sein, glaube ich persönlich nicht, obwohl es... Ich glaube, das vermischt sich so.
Drogenkonsum, Sex, Tanz, es kann alles sein.
Es würde auch auf alles tippen.
Ich glaube, 1969 ist da alles im Spiel und es darf auch alles sein. Interessant ist die Entwicklung von dem Song. Der hat nämlich verschiedene Stufen durchgemacht. Die erste Stufe, da taucht er auf dem Album von Billy Preston, geschrieben natürlich von Sly. Das Album heißt The Wildest Organ in Town. Bei Billy Preston muss das Ding so heißen, ist klar. Und der Song heißt Advice und der klingt 1966 so.
Das Billy's ist, Happy Organ.
Ja. Beat meets Heim Organ.
Heim's Gott im Ohr, ja.
Also da sind wir noch weit weg von I Want to Take You Higher. Ja. Aber jetzt sind wir sehr nah dran. Ja. Durch diesen Chorus. Ja. Auch wie er sich entwickelt, wie er nach oben geht.
Wenn Billy Preston auf die Tasten drückt, klingt es nach Billy Preston. Das ist... Es hat so eine Energie drin.
Ja. Irre. Ja. Obwohl es total kitschig klingt.
Ja, natürlich.
und hier merkt man, hier ist natürlich schon viel drin. Ja. Von I Want to, nein, viel nicht. Es ist eigentlich nur dieser Gesang,
der Hook,
natürlich schon ganz klar drin ist. Der andere ist sehr orgelorientiert. Ja. Es ist noch sehr beatmäßig strukturiert. Die Drums und Bass sind mehr im Hintergrund. Es ist ja nicht so dieses Tanz-Kombo, die da dafür sorgt, dass wir auf der Tanzfläche oder wo immer auch ordentlich abgehen können. Und dann gibt es noch eine zweite Stufe und die taucht dann auf der 68er Sly and the Family Stone Scheibe Dance to the Music auf und die heißt dann auch noch zufälligerweise Higher und die klingt dann so. Ganz anders wieder. Ja. Es ist mehr so schon Country Groove.
Ja. Yeehaw!
Ja, genau.
Das ist eine irre Mischung.
Ich sag dir noch, ich.
Er ist völlig abgefahren.
Scheide ihn für Zappa der Soulmusik. Also, wir sind wieder eine Stufe weiter. Ja. Also der Sound, das Tempo ist ja nochmal ein anderes. Ja, aber es ist mehr rhythmusorientiert. Wir haben immer noch die Schweineorgel mit drin, die da rumbrät. Und wir haben, finde ich aber im Gegensatz zu Billy Preston, nicht mehr dieses eindeutige I want to take you higher.
Ja.
Aber es ist natürlich dieselbe Struktur, wie er es denn darbietet, dieses Higher. Und ich glaube, es gibt auch ein leises I want to take you higher. Was sich nachher dann im Song verändert. Und in der Schlussversion da hat er halt das, was wir erwähnt haben, was diesen Song dann ausmacht, dieser pumpende Fuzz Bass, das ist also verzerrte Bass. Die Gitarre, dieses Rock-Element und das gegengesetzt gegen diese ganz klaren Staccato-Sätze der Bläser, also kontrapunktisch, die ja viel souliger, funkier dann auch klingen auf der Version. Insofern, es gibt eine Genese des Songs, die sich über so, ich sag mal, vom Hook her über Platten zieht, die bestimmte Elemente auch hat, die dann auch wieder, und das ist typisch für das Album, Sly in eine Form gießt, die einmalig ist. Also
ist
die dann
groß,
nach hinten raus so ein ganz Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, Dance to the Music, ähnlicher Song mit einer ähnlich hohen Energie, aber nochmal ganz anders vom Fundament her wie diese Nummer.
Und ich
finde vor allem, was einen da auch so richtig in Trance treibt, wenn man dann die Version hört von Woodstock, also die Endversion, ist auch dieser treibende Beat, also dieser Four on the Snare Beat, den ich zumindest da rausgehört habe. Also, dass man quasi noch diese synkopierten Bassdrum Beats hat.
Mhm.
Und das verbindet auch, finde ich, letztlich in der Version so Rock'n'Roll mit Soul auf eine ganz neue Art, was dieses Album so einzigartig macht.
Du hast gerade Woodstock schon angesprochen. Es gibt ja einen Mitschnitt aus der Doku und es gibt auch eine Live-CD, Doppel-CD, glaube ich, von den Woodstock-Konzerten. Und da ist I Wanna Take You Higher in der Woodstock-Version von Sly and the Family Stone drauf. Und die haben es nach Higher gespielt und das Publikum wurde mit diesem Higher-Ruf auch animiert, aus der Higher rauszukommen.
Das ist großartig, was du heute hast.
Der kam mir gerade so durchgerutscht. Hier, I Wanna Take You Higher in Woodstock. Die Klangqualität ist natürlich katastrophal, aber man merkt, was da noch los war morgens um vier vor der Hauptbühne.
Ne? Menge, ja. Ja. Mit dem Song hat er ja auch öfter probiert, nochmal wieder zurückzukommen auf die Bühne. Sly Stone, das hat er immer wieder probiert, obwohl er, wie wir es schon hatten, so abgeschmiert ist, auch mit den Drogen. 2006 hat er bei der Grammy-Verleihung den Song auch gesungen. Mit anderen noch wie Will I Am, Joss Stone, John Legend und so weiter, aber auch total seltsam hat er dann einfach die Bühne auch verlassen, bevor der Song fertig war. Ich weiß nicht.
Traurige Geschichte, wie es mit ihm
weitergegangen ist. Die Energie ist aber großartig bei Woodstock. Und wenn man sich das mal ansieht, was die Band da live auf der Bühne für ein Feuerwerk zündet, in Glitter und Bling-Bling und allem, was dazugehört, das ist einfach großartig.
Bevor wir jetzt über zwei weitere Songs der A-Seite des Original-Vinyls sprechen, würde ich gerne nochmal auf die Struktur des Albums eingehen. Es sind 5 Titel auf der A-Seite, aber nur 3 auf B. Das liegt daran, dass dort eine, wie soll ich sagen, Psychedelic Orgie namens Sex Machine zu finden ist, die nichts mit der späteren James Brown-Nummer Get Up, I Feel Like I'm Being a Sex Machine zu tun hatte. Oder zumindest vielleicht höchstens eine Inspiration war, das Thema Sexmaschine zu einem Song zu machen. Der Song ist 13 Minuten und 46 Sekunden lang. Ein experimenteller Song, der eigentlich nur aus dem Zeitgeist der Psychedelic-Ära zu begreifen ist, Stefan, oder?
Ja, experimentell. Also ich finde, es ist ein klassischer Blues-Jam,
der da auch aber so, da so von
der natürlich her mit den ganzen Psychedelic-Effekten der Zeit. Du hast eine Bava-Gitarre, aber interessant ist, und das den Effekt, den er ja auch bei Don't Call Me Nigger White, die auch schon benutzt. Ja. Ich habe wirklich versucht herauszufinden, was es ist. Also ich habe mir den Wolf recherchiert. Es gibt da große Meinungsverschiedenheiten. Auf der Platte steht Vocoder.
Okay.
Der zu der Zeit auch existiert hat. Das ist ein sehr.
Gab's schon.
Ja, die Vocoder gab es zu der Zeit, hätte er auch verwenden können. Allerdings glaube ich eher, und da gehöre ich zu den anderen 50%, dass es sich um eine Talkbox handelt, wie wir sie auch schon in dem Meilenstein von Peter Frampton kennen, bei Do You Feel Like We Do. Ja,
da ist mal bei einer Magenspiegelung was schiefgegangen.
Genau, das ist ein kleines.
Eine kleine
Box ist das, da ist ein Lautsprecher drin, der wird angesteuert von dem Gitarrenverstärker. Dadurch wird dort der Gitarrensound in dieser Box wiedergegeben. Aus dieser Box läuft ein Schlauch raus, der neben deinem Mikrofon ist. Du kannst dir vorstellen, was aus diesem Schlauch, wenn du es aufnimmst, für einen Sound kommt. Das ist ein sehr höhenlastiger Sound und du kannst mit deinen Mundbewegungen den Sound modulieren. Das ist die Talkbox. Und ich glaube, dass es eine Talkbox ist, weil du deutliche Atemgeräusche hörst. Also das Ganze über so mal. Also es ist Atmen zu hören. Ich glaube nicht, dass beim Vocoder-Einsatz so eine starke Aspiration stattfinden würde. Insofern glaube ich, es ist Talkbox. Es ist auch egal, weil mit den richtigen Duftkerzen und ist es ein super Sound. Ich finde für 13 Minuten viel zu lang.
Ja, das meinte ich mit experimenteller Jam. Man wollte das Ding mal ausreizen, glaube ich. Den Unterschied zwischen Vocoder und Talkbox, den haben wir hier auch schon mal besprochen. Das war eine Folge zu Random Access Memories von Daft Punk. Da haben wir das genau erklärt, was der Unterschied ist zwischen Vocoder und Talkbox. Haben wir verlinkt in unseren Shownotes. Der Hit des Albums ist der Opener der B-Seite Everyday People. Und hier kommt er. Sometimes I'm right. Everyday People, der größte Hit von Meilenstein. Stand war auch die erste Nummer 1 für Sly and the Family Stone in den USA. Ein Song wieder mit der Botschaft für Toleranz und Frieden zwischen allen Menschen. Und es ist der Song, ich hatte es eingangs erwähnt, mit dem Bassist Larry Graham dem Funk den charakteristischen Slap-Bass gebracht hat, Nina.
Ja, genau. Er hat bei diesem Stück zum ersten Mal die Slap-Bass-Technik eingesetzt, die sich dann eben im Funk und auch in anderen Genres durchsetzt. Und bei dieser Technik, um das kurz zu erklären, wird eben eine Seite vom E-Bass mit dem Daumen der rechten Hand, also bei Linkshändern wäre es die linke Hand natürlich, angeschlagen und dass die Saite kollidiert dann irgendwie mit den Bünden sozusagen und man hat dann dieses metallische Klirren am Anfang der Note. Und dadurch klingt der Bass nochmal viel lauter und irgendwie auch perkussiver. Mhm. Man kann auch noch mit dem Ringfinger oder dem kleinen Finger dann so nachpoppen, dann snappt das nochmal. Und dieser Slap-Pops, die geht eben sehr nach vorne. Also man hat hier auch wieder diese stetige Achtel im Bass und er spielt es sogar auf nur einer Note. Wir können da ja gleich mal reinhören, wie das klingt kurz.
Ja, das ist der Slap-Bass. Aber es slappt für noch relativ smooth, ne? Das ist noch nicht dieses...
man könnte es stärker machen, ja, das stimmt. Das ist noch der Anfang.
Mark King ist das, ne, der das dann später...
Na, das ist nicht nur das, das Bootsy Collins schon mit Parliament, die Jungs... gehen da schon relativ schnell zusammen, auch er natürlich mit Grand Central Station, mit seiner Band danach. Mhm. Und auch schon da hat er auch den klassischen, nicht nur den klassischen Slap, sondern auch den klassischen Pop. Ja. Weil das ist das, was wir kennen. Das heißt, du spielst nicht nur den Daumen, sondern du ziehst eine Seite von den mit dem Finger weg.
Ja, genau, das meinte ich. Und das, Larry Graham macht es schon eine ganze Weile früher. Ja. Er hat eigentlich erzählt, dass er den Stil schon als 14-Jähriger ausprobiert hat bei einem Duo-Gig mit seiner Mutter. Und zwar, weil Bassdrum und Snare-Drum nicht da waren und er wollte die kompensieren.
Das leuchtet ein.
Genau, er wollte einfach ein bisschen lauter spielen und prinzipiell wollte ich auch noch sagen, ist es so, dass es diesen Slap-Stil natürlich schon im Rock'n'Roll auch gab, aber eben mit der akustischen Variante, also mit dem Kontrabass, weil die Gitarren und das Schlagzeug immer lauter wurden, haben Kontrabassisten dann eben mit der Hand, das sieht auch sehr perkussiv aus, finde ich, wenn man sich das mal anschaut, auf die Saiten geschlagen, um selbst lauter zu klingen und sich da durchzusetzen. Und Larry Graham hat es aber als erster im Soul dann so auf den E-Bass übertragen, kann man sagen. Und musikalisch funktioniert dieser Song vor allem so gut, weil er, finde ich, so einfach und so klar eingängig daherkommt. Mhm. Also harmonisch haben wir grundlegend hier einfach nur C-Dur und G-Dur. Das ist sehr, sehr simpel. Und wir haben auch eine kurze Form, also eine sehr poppige Form. Der Song ist ja nur 2,18 insgesamt lang. Und wir haben schon diese Strophe-Refrain-Form, die sehr einfach ist. Haben dann aber im Gesang, also Sly Stone singt und Rose Stone und Cynthia Robinson auch, die singen den Liedgesang, wieder diese sehr souligen Stimmen. Mhm. Die wirklich sehr schwarz einfach auch klingen und natürlich der Rhythmus, dieser Backbeat-Bass mit Snare-Drum auf 2 und 4, der ist auch, würde ich so interpretieren, eher afroamerikanisch, aber das eben kombiniert mit diesen Pop-Elementen, das ist halt super, super eingängig und auch irgendwie kommt auch mainstreamig daher. Yeah. Und witzig ist auch noch, beziehungsweise eigentlich gar nicht witzig, sondern hat einen ernsten Hintergrund, dass darin in dem Lied noch ein Kindersong versteckt ist. Und zwar Slys Schwester, Rose Stone, die singt Passagen in Form von einem Kinderspottlied, das bekannt ist auch unter Five Little Monkeys, Swinging from a Tree. Können wir auch mal kurz anhören, wie das in dem Song klingt?
War im Ausklang eben zu hören noch, ne?
Ja, der Sinn dahinter ist, dass er damit eigentlich verspotten will, wie die Leute verspotten will, die andere hassen, weil sie anders sind. Mhm. Groß, klein, arm, dick, dünn, schwarz. Es enthält auch die Zeile, die da auch richtig in die Gesellschaft dann reingesickert ist. Haben wir gerade gehört, sie singt Different Strokes for Different Folks. Das kann man auf Deutsch so etwa übersetzen wie jedem Tierchen sein Pläsierchen quasi. Ja, und sagt quasi auch so, dass man das auch alles nicht zu ernst nimmt. Und ich finde, der Song klingt auch dafür, dass es eigentlich so eine große Botschaft beinhaltet. Sie singen ja im Refrain immer wieder I'm everyday people. Das soll heißen, ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Das singen alle Bandmitglieder zusammen und wollen damit quasi unterstreichen, dass sie sich als Teil von einem Ganzen sehen und nicht als Teil einer Subkultur. Also dieser Flower Power, Woodstock-Gedanke, Frieden, Gleichheit, egal wo man herkommt, wie man aussieht. Also sehr idealistisch. Und benennt eben damit auch diese Rassismusprobleme. Und das war eben, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, so neu in der Soul-Musik. Das passt auch irgendwie zu I Have a Dream zu der Rede von Martin Luther King. Also diese euphorische Utopie, die steckt richtig in diesem Song drin. Die verkörpert ja auch die Band letztlich selbst mit ihren Mitgliedern. Und Sly Stone bringt es auch wirklich auf den Punkt. Also er spricht es aus, wie Stefan es vorhin schon am Anfang gesagt hat, in den Texten. Er singt wörtlich, my own beliefs are in my song. Also meine Überzeugungen stecken hier in dem Lied. Und dann holt er auch aus dem Kinderlied die Beispiele raus, egal ob Metzger, also er wandelt es ein bisschen, Metzger, Bankier oder Schlagzeuger. Es macht keinen Unterschied, in welcher Gruppe ich bin. Ich bin nicht besser und du auch nicht. Wir sind gleich, was auch immer wir tun. Mhm. Und diese Botschaft und auch dieses Schlagwort Different Strokes for Different Folks hat eine enorme Nachwirkung auch gehabt, wurde richtig populär. Und der Song ist auch auf Platz 145 von der Rolling Stone Liste der 500 größten Songs aller Zeiten gelandet und ist wirklich eins der meistgecoverten Lieder im Repertoire der Band. Da gibt es Versionen von Joan Jett and The Blackhearts, den Supremes, Peggy Lee, Pearl Jam und auch Aretha Franklin zum Beispiel. Da können wir mal reinhören, die hat das Lied auch gecovert.
Wir drehen die Platte thematisch nochmal auf die A-Seite. Die kleine Schwester, Little Sister von Sly and the Family Stone Frontman Sly Stone ist That Stone. Sie war Background-Sängerin bei der Stone Family, genau wie Mary McCreary und Elva Mutton. Und zusammen hatten die auch eine Weile eine eigene Band, Little Sister eben. Und die hat 1970 einen Hit mit dieser Nummer hier. Somebody's Watching You.
Ganz krasser Sound, oder?
Ja, abgefahren.
Wie ein Demo klingt das.
Yeah. Somebody's Watching You, die Hit-Version. Das Original kommt aber eben nicht von Little Sister, sondern von Big Brother, der, glaube ich, hier auch die Finger im Spiel hat, weil man hört ihn ja singen. Der große Bruder Sly hat die Nummer nämlich geschrieben. Man hört ihn da auch und sie findet sich auch im Original auf Stand. Hier sind Sly and the Family Stone und ihre Version von Somebody's Watching You.
Ich höre da ein Vibraphon.
Ja.
Hörst du Tasten?
Ja. Somebody's Watching You, der Song bleibt in der Family Stone. Sly hat ihn geschrieben. Auf Stand hat ihn die Stone Family veröffentlicht und ein Hit wurde die Nummer in der Version der kleinen Schwester. Schöne Geschichte. Somebody's Watching You, jemand beobachtet dich. Um was geht's, Stefan? Stalking? Das Gefühl, nicht frei zu sein?
Es wurde
was ist das
teilweise
Thema?
So interpretiert. Ich glaube, es geht einfach auch wieder um den Grundgedanken der in Everyday People angesprochen wird. Das heißt, sei dir bewusst, dass dich immer jemand anschaut und dass du unter Druck sitzt, dem auch immer gerecht zu werden. Du musst gut aussehen, du schminkst dich, du machst dich schön, weil du dir gewahr bist, irgendjemand guckt dich immer an.
Und beurteilt dich.
Und die Aufforderung im Prinzip macht dich frei davon. Es kommt nicht darauf an, dass du dieser Beobachtung gerecht wirst und dass du dich da drin sonst oder Angst, aber sei du. Und wirft diese Zwänge, diese Konventionen im Prinzip ab, weil das brauchst du nicht. Ein Gedanke, den wir auch heute wieder haben, Alicia Keys zum Beispiel, dieses No-Cosmetics-Bewegung, dass man sich nicht mehr schminkt, ist ja auch wieder in der Soul-Musik mit Alicia Keys und anderen zurückgekommen. Und ich glaube, dieser Gedanke, der steckt dahinter. Also dieses sich frei machen von Konventionen. Man muss da nicht mitspielen, man muss da keine Rücksicht drauf nehmen. Es ist nicht das Wichtigste, wie man äußerlich wirkt, sondern es ist wichtig, was du für ein Mensch bist.
Sehr feministisch im Grunde auch. Das passt ja auch dazu, dass die Band eben auch von den Geschlechtern gemischt ist. Und wie du sagst, eigentlich schon eine sehr feministische Botschaft, die Alicia Keys ja genauso auch heute vertritt.
Ich möchte menschliche Botschaft.
Ja.
möchtest auch berücksichtigt werden.
Ja, du schminkst dich auch gerne.
Ich möchte auch mal berücksichtigt. Ich habe einen Vorschlag, emanzipatorisch.
Emanzipatorisch, nein, das trifft
es. Es geht ja nicht nur um Schmuck, stimmt, und Schminke. Es geht natürlich auch um wie, was trage ich für Klamotten und so weiter, um dieses sich in der Gesellschaft produzieren zu müssen, weil man den Eindruck hat, man wird dauernd beobachtet und bewertet. Ja. Und das sollte einfach nicht der Fall sein.
Ja, nur das ist ja schon eben viel stärker noch bei Frauen bis heute. Deshalb finde ich, kann man das schon so sehen, dass das eigentlich total fortschrittlich ist in den 60ern.
Ja, und auch aber auch unter diesem rassistischen Thema, ne? Ja. Also beurteile nicht, wie jemand äußerlich wirkt, ob er nun welche Hautfarbe er nun hat und so weiter. Insofern hat das viele Ebenen mit einer ziemlich klaren und einfachen Botschaft.
Und einem unglaublichen Gitarrenlick. Wieder hört das Ding auf dem Kopf im linken Kanal. Da bist du verrückt dabei. Dieses.
Großes
Hört Kino. Euch das unter Kopfhörern an, diese Platte.
So, lass uns mal ein einfaches Lied singen. Ja. Sing a Simple Song ist der letzte Track der A-Seite. Sing a Simple Song, über die Jahre sowas wie das Markenzeichen von Sly and the Family Stone. Und wir haben sie eben von der Slap-Technik gehabt, die Funk-Musik nachhaltig verändert hat. So kann man auch sagen, dass das Album und speziell Sing a Simple Song die Entwicklung des Hip-Hop maßgeblich beeinflusst hat, Stefan.
Ich fang mal vorne an.
Ja, fang vorne an. Freut mich immer.
Ich finde einfach, weil wir die ganze Zeit über die Texte reden, und das ist natürlich auch ein nächster Schritt in der Botschaft, die auf dem Album ist. Ein etwas naiver nächster Schritt, aber der sei natürlich auch mal erzählt und erwähnt. Und zwar geht es einfach um die Unwegsamkeiten und Widersprüche des Lebens und deinem Alltag. Und wenn die dir begegnen, dann hat Sly die einfache Lösung: Sing a Simple Song. Also
lächeln und atmen.
Ja, lächeln und atmen. Genau das ist es im Prinzip. Bei ihm ist es ein einfaches Lied. Wir hören schon Anklänge. Das ist bei ihm eher ein ja. Wenn wir das singen, glaube ich, täglich vom Spiegel, erreichen wir genau das, was wir wollen. Nämlich ein bisschen vom Stress ablegen. Es ist ein bisschen naiv, diese Lösung uns anzubieten. Aber
wenn es wirkt.
Nein, sie passt ja in dieses Hippie-Image dieser Community, die er hat. Und insofern habe ich da kein Problem. Und es ist auch ganz einfach und ich finde auch ganz toll, ist die Textzeile Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do.
Esperanto.
Und jeder denkt jetzt, was sagt er? Aber das ist natürlich, unterstreicht damit die Einfachheit des Songs, denn es ist natürlich bei diesen Silben, handelt sich um, wie wir alle wissen, um die Solmisation. Ja. Das ist eine Technik aus dem Mittelalter und da werden halt durch bestimmte Silben werden quasi die Tonstufen eines Gesanges an ihrem Ort des Tonsystems dargestellt. Verortet. Ja, in dem Fall wäre es eine Dur-Tonleiter. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Und das, ja, es gibt Leute, die können es besser, aber ich wollte es euch nur mal einfach klar machen. Es ist ein Begriff aus der Musikpädagogik. Also es ist auch ein musikpädagogisches Lied. Ja? Singt ein einfaches Lied.
Und das könnte auch aus der Sesamstraße sein. Ne? Also jetzt singen wir ein einfaches Lied.
Könnte es sein. Und dieser Song ist deshalb bedeutend für den Hip-Hop, weil Techniken sind Sampling, sind Mixing und sind Scratching. Das heißt, Hip-Hop benutzt andere Songs, um neue zu kreieren. Das heißt, Musikteile werden gesampled. Und Sly, auch gerade von diesem Album, Sly and the Family Stone, ist eines der meist gesampelten Alben überhaupt. Also vielleicht noch übertroffen von James Brown und dem Funky Drummer. Das ist ein Schlagzeug-Sample, das, glaube ich, auf Tausenden von Hip-Hop-Platten vorkommt. Also gesampelt wurde, weil ich habe keinen eigenen Schlagzeuger, ich brauche einen Schlagzeug-Groove. So, und in der Soul-Musik ist genau der Groove, den man will. Es hat dieses funky Element drin und deshalb nehme ich es mir. Ja, und sample es und hänge es hintereinander. Ich brauche keinen Schlagzeuger. Fertig, ab. Und bei Sing a Simple Song, da wurde das Schlagzeug gesampelt. Das ist ein bisschen später, kann man das mal hören. Und das Gitarrenmotiv am Anfang war auch sehr interessant. Auch ein ganz bekanntes Element, das gerne gesampelt wurde. Und ich habe mal rausgesucht, weil es gibt auch Millionen Samples davon und Millionen Hip-Hop-Songs. Also ich will nicht sagen, dass sie den Hip-Hop begründet haben, aber sie haben natürlich Musik gemacht und sie haben natürlich auch eine Geisteshaltung gehabt, die sich im Hip-Hop wiedergespiegelt hat. Mhm. Und da gibt es ein Beispiel, das sehr für mich sehr prägnant ist, das ist Arrested Development, eine Band Anfang der 90er, die auch ein ähnliches Grundkonzept hatte, nämlich so eine Hip-Hop-Community war, so eine Hip-Hop so eine Hippie-Gemeinschaft waren. Hip-Hop-Hippies, ja, kann man das sagen.
Hi-ho-hi.
Und die damals auch schon versuchten, diesem Gangster-Rap entgegenzuwirken. Also diesen machohaften, sehr gewalttätigen Texten des Gangster-Rap, indem sie sich wieder an Sly and the Family Stone erinnert haben, auch in ihren Grundgedanken. Sehr Afrika-zentriert schon, aber wie Sly auch sehr offen, was die gesellschaftliche Anspruch anging. Und die haben auf ihrem Debütalbum Three Years, Five Months and Two Days in the Life of, ich sagte, es ist eine Hippie-Kommune, haben die zwei Songs direkt gesampelt. Das ist einmal natürlich, spielst du mal kurz ab? Dann,
Mr. Wendell.
Ah, Mr. Wendell. Und da hören wir schon das Sample.
Ja.
Und wir haben jetzt viel gehört von Sly. Wir fragen uns, wo kommt dieses wo kommt das nur her? Ja? Das haben sie sich aus Single Simple Song gesampelt. Und zwar nicht aus dem Song raus, sondern aus dem Ende heraus. Es gibt so eine Art Coda, wo die Band quasi, die Musik hört auf und die Band macht noch ein bisschen Blödsinn. Und da hören wir mal rein in der langen Version.
Ja.
Single Simple Song, der Schluss. Da ist es. Und wer es noch nicht gehört hat, wir hören nochmal rein in ganz kurz das Also ich finde Hip-Hop und Sampling, wenn es in den richtigen Händen ist, unheimlich produktiv.
Ja,
also sich
kreativ
diesen Part in diesen wahnsinnig schönen, flippigen Song einzubauen, ist, finde ich, fantastisch.
Ja.
Aber ganz deutlicher Hinweis, wir sind gedanklich im Bereich von Sly and the Family Stone mit dem, was wir machen wollen als Band und mit unserer Aussage. Und dann ist natürlich ein Song, da sagt der Titel schon alles, wo es herkommt. Der heißt bei Arrested Development, heißt der People Every Day. Und wir hören rein, es ist ganz klar, woher es kommt.
Nenu.
Sehr laid back, sehr entspannt, sehr... So.
Eigentlich kann ich mir die Frage nach dem Vermächtnis ja sparen, weil du hast ja da gerade die Beispiele gegeben, wie das bis heute nachwirkt.
Ich glaube, musikalisch ist es so, dass das leider nicht mehr viel von ihm übrig geblieben ist. Außer von Larry Graham natürlich die Ansätze des Funk. Er ist sehr schnell untergegangen, muss man leider sagen. Nina hat es schon erwähnt, weil er stark drogensüchtig wurde.
Aha.
Und das führte sogar nachher, hat er ja eigene Aufnahmen in seiner Villa aufgenommen, wo ja heute noch Musikhistoriker sehr bestürzt sind, weil er hatte immer die Eigenschaften aus seiner Produktion, er hat Bänder nonstop überspielt.
Mhm.
Das heißt, du hörst nachher auch Alben, die so einen Hiss haben, was einfach daran liegt, weil er keine neuen Bänder genommen hat, sondern permanent produziert hat und dann wieder überspielt hat. Wo heute Leute sagen, dass die Plattenfirma da keinen an die Seite gestellt hat in seiner Villa, als er zur Zeit das Right Going On und sowas aufgenommen hat, das war ein Riesenfehler, weil man vermutet, dass er einen Haufen guter Songs da vielleicht aufgenommen hat, die er in seiner Kokainsucht und in seiner Drogensucht einfach im Wahn dann auch wieder überspielt hat, weil er keinen Fokus mehr hatte. Aber er ist von seiner Botschaft her, über die wir gesprochen haben, von Antirassismus, von Gemeinsamkeit, von der großen Familie, über alle Grenzen hinweg ist er natürlich heute, ist das Vermächtnis, das bleibt.
Ach, Stefan, bevor ich die Nina anspreche, möchte ich von dir das P-Wort hören.
Nein, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Solange ihr hier immer das B-Wort macht, natürlich ist er das ist schon eine Art Vermächtnis. Er ist natürlich ein großes Vorbild für Prince gewesen, aber für ihn war, für Prince ist diese ganze Ära, auch Parliament, diese ganze Ecke des frühen Funk immer Vorbild gewesen zum festen Live-Repertoire, weil Prince hat immer Dance to the Music und I Wanna Take You Higher gehört und auch Everyday People immer mal wieder gespielt, um darzustellen, was es geht. Und er hatte natürlich, das muss man, direkten Einfluss auch auf so einen Song wie 1999, der ja auf dem Album durch drei Sänger, durch so diesen Wechsel gesagt. Und das ist ja genau das, was wir bei I Wanna Take You Higher finden. Dieser Wechsel der einzelnen Strophen und dann das gemeinsame Refrain. Da ist der direkte Einfluss da. Aber ich glaube, dass Prince ein ganz besonderer Fall ist, wo sich Sly and the Family Stone richtig etabliert hatte. Ansonsten, wie gesagt, Funk, ja, Botschaft auf jeden Fall.
Nina.
Ja, es ist sehr schade, was du gerade schon angesprochen hast, Stefan, dass eigentlich Stan nicht nur der Höhepunkt ist von der Bandgeschichte, also von dem Schaffen von der Family Stone, sondern eigentlich auch fast schon der Endpunkt. Es kamen ja noch Alben und auch noch ein paar Erfolge, aber an das, was wir jetzt heute besprochen haben, kam es nicht mehr so richtig ran und die Familie ist dann auch in den 70ern ja zerbröckelt. Und ja, du hast mir eigentlich schon vorhin mein Schlusszitat weggenommen, weil das einfach so zutreffend schön ist, kann ich dich natürlich verstehen. Also es gibt zwei Arten von schwarzer Musik vor und schwarze Musik nach Sly Stone, haben wir schon gehört. Das kann man eigentlich an der Stelle nur nochmal unterstreichen, wenn man den Einfluss auf den Hip-Hop sich eben da nochmal vor Augen führt. Und finde einfach großartig, dass diese Utopie, die sie in dem Album zeichnen, oder ja, in den ganzen Songs immer wieder diese Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit und Menschen sind, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe vor allem, gleich, dass sie das, dieses Moralische, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger machen, was man ja super leicht machen könnte und was nervig wäre irgendwie oder nicht so schön zumindest, sondern dass sie das so funkig machen, dass man tanzen will und ja, das ist sowas Leichtes und ja, ich finde die Musik ist auch wirklich sexy und leicht und tanzbar einfach und das zeigt sich ja auch darin, dass es eben dann so viele Leute aufgegriffen haben und viele Musiker das gesampelt und gecovert und so weiter haben und ja, deswegen können wir nur sagen, danke für diese schöne Platte.
Sehr schön, schon mal bei Musikern. Haben wir jetzt gemacht. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war's mal wieder. Bis dann. Tschüss.